Was ich sehr empfehlen kann, ist da einfach sich einen Mentor oder eine Mentorin zu suchen aus dem Bereich, die es selber schon gegründet hat und da einfach Erfahrung mitbringt. Das, sage ich mal, lässt sich immer finden. Da kann man einfach auf die Leute zugehen. Ich sage oft, gerade Leute gerade im Bitcoin-Space sind da immer sehr gerne bereit und sich da einfach die im Gespräch einmal umzuhören. Jemanden, vielleicht findet man jemanden, den man einfach zwischendurch mal anhauen kann. Das ist einfach, jetzt hätte ich fast gesagt, Gold wert. Das ist Satz wert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bitcoin-Effekt. Heute wieder mit meinem netten Co-Host, dem Daniel.
Hi Martin.
Und als Gast haben wir den Thomas Burgstaller von Coinfinity. Herzlich willkommen.
Hi Martin, hi Daniel. Danke für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Vielleicht starten wir direkt. Coinfinity ist ja nicht ganz unbekannt im Bitcoin-Space. Magst du einfach mal kurz erklären, was macht ihr und was ist euer Business-Model?
Ja, gerne. Du, generell sind wir Bitcoin-Broker aus Austria. Sind in 2014 ist die Coinfinity gegründet worden. Hat damals den ersten Bitcoin-ATM in Österreich aufgestellt. Das ATM-Business ist dann, glaube ich, 2016, 2017 oder was, quasi in die Corant, in der Tochterfirma ausgelagert worden. Und wir beschränken uns jetzt aufs Kerngeschäft, Bitcoin kaufen, verkaufen, Bitcoin-Sparpläne, Beratung, Information und Weiterbildung. Und ja, ansonsten die Card Wallet haben wir noch immer angeboten für die einfache Lagerung für Einsteiger und Einsteigerinnen. Und jetzt seit kurzem auch sind wir auch mit unserer neuen App in den App Stores vertreten.
Ist die schon online?
Genau,
ja. Ja, super.
Was wird das, also vielleicht so ein bisschen, es gibt ja doch inzwischen einige Broker und Exchanges, vielleicht kannst du auch nochmal was zum Unterschied zwischen Broker und Exchange sagen, aber was unterscheidet euch so von den ganzen anderen, die im Markt sind, außer dass ihr ganz am Anfang schon da wart?
Du, also so von den Mitbewerbern jetzt im Bitcoin-Only-Space, sage ich mal, gibt es jetzt keine großartigen Unterscheidungen, die Präferenz, wo man da hingehen will, beziehungsweise halt auch, wo der Broker halt sein Bankkonto hat, ist es in der EU oder außerhalb der EU, ist halt auch oft ein Thema. Für Privatkunden vielleicht weniger, aber bei Firmen ist es oft ein Thema, die einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort haben wollen oder die halt nicht im Ausland sitzen sollen. Und im Unterschied zu Exchanges fokussieren wir uns halt auf Bitcoin. Bei uns gibt es halt keine 1000 Altcoins und sonstige Sperrenzchen.
Da würde ich gerne ganz kurz direkt mal das Messer in die Wunde legen. Ihr hattet ja auch mal Shitcoins mit an Bord. In dem Fall ganz konkret Ethereum. Jetzt kann man natürlich debattieren, ob das jetzt ein Shitcoin ist oder ob das irgendwie ein Wertpapier ist oder irgendwas anderes. Aber gibt es einen Grund, warum ihr das rausgenommen habt? Und wenn ja, welcher ist es?
Der Grund war einfach nur die einerseits, dass dort per se auch im B2C jetzt die Umsatzzahlen gar nicht so groß waren. Andererseits natürlich auch die Entwicklung im Markt. Und gesagt haben wir, das ist prinzipiell freier Markt. Jeder darf machen, was er will. Aber man muss das jetzt natürlich nicht offensiv dann auch unterstützen und vermarkten. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, jetzt dann quasi da ein Portal Nummer Bitcoin anzubieten. Entschuldigung, ich wollte sagen, auch aus den historischen Beweggründen, da war ich noch nicht bei der Coinfinity, aber 2014 war das noch natürlich, 2015, 2016 war ja die Marktlage auch noch etwas anders.
Ich höre raus, das ist so ein bisschen eine Mischung aus sowohl Business, es gibt Businessgründe, weil es halt entsprechend Kosten verursacht hat, aber relativ geringe Einnahmen, aber auf der anderen Seite auch eine ideologische Komponente, weil ihr sagt, okay, das ist etwas, wo wir uns vielleicht auch nicht so wohl fühlen, damit das zu vermarkten.
Genau, ja. Technische Aspekte gibt es natürlich auch. Da haben wir gesagt, wenn du schaust bei Exchanges oder auch jetzt mit den kommenden Regulierungen mit Mika und so, du musst für jede Coin hier zum Beispiel Travel holen. Wie willst du das machen? Adressen signieren für 10.000 Coins. Das ist natürlich auch alles ein technischer Aufwand, den man sich einsparen kann, wenn man sich auf das Single Best fokussiert.
There is no second best.
Spannende Überlegung, ne? Zu sagen, dass das Travel Rule möglicherweise den Markt bereinigen wird, um all die ganzen anderen, weil es sich einfach für niemanden lohnt, den 10-millionsten Coin irgendwie trading-technisch anzubieten, weil der Aufwand dann einfach noch höher ist, je mehr die Regulierung dir für jeden Coin abverlangt.
Mhm. Genau.
Spannend. Ihr habt aber, also ihr seid, du hast gesagt, Courant hattet ihr mal als Business Model, das habt ihr aber ausgelagert. Ihr habt aber, also habt ihr nur den Brokerage Service oder habt ihr noch andere Sachen über, keine Ahnung, ihr habt eine API ja auch, ihr habt eine App, aber was habt ihr, also ist das der einzige Revenue Stream oder habt ihr noch andere Sachen, wo ihr sagt, okay, da verdienen wir noch außerhalb von nur über die Fees beim Brokerage?
Na, es ist rein der Fokus auf Brokerage. Ne? Wir haben ein Webportal, wir haben jetzt die Apps eben für iOS und Android, wo wir jetzt gerade aktuell an der Lightning-Integration arbeiten, aber wir fokussieren uns komplett auf das.
Okay. Und B2B habt ihr auch ein Angebot? Kannst du da mal so ein bisschen was drüber erzählen?
Jein, also sagen wir so, die API, die wir haben, ne? Wie gesagt, da wird einerseits technisch gerade ein bisschen umgebaut, ne? Andererseits sage ich, ist auch da jetzt nicht der große Bedarf an irgendwelchen White-Label-Produkten, vor allem, weil das auch immer wieder regulatorisch dann ein Thema ist, ne? Wenn quasi ein B2B-Partner jetzt quasi unsere API nutzen würde für Bitcoin-Kauf und Verkauf, gibt es da auch Dinge zu beachten, ne? Die natürlich Aufwand verursachen. Und dafür haben wir das jetzt quasi ein bisschen in den Hintergrund gestellt, ne? Werden wir vielleicht irgendwann mal überarbeiten und vielleicht wieder uns da ein neues Produkt überlegen, aber aktuell haben wir da jetzt eher gerade eben auf der Webseite unsere neue Business-Seite gebracht, wo es einfach um Services für Firmen geht. Einerseits natürlich ein bisschen die Beratung und das Onboarding von Firmen, die überhaupt erstmalig quasi mit Bitcoin in Kontakt kommen und halt in Bitcoin investieren wollen. Andererseits natürlich auch Services, wir nennen das, ist unser Bitcoin-Bonusplan. Ne? Das ist quasi ein Sparplan für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Firma abschließen kann. Das kann vielleicht ein nettes Goodie sein oder einfach ein Incentive, ne, für, also im Sinne von Mitarbeiter-Benefits, dass die Firma quasi für ihre Mitarbeiter quasi Sparpläne abschließt. Gegebenenfalls können wir sie natürlich auch mit Card-Wallets versorgen, ne, für die noch nichts damit zu tun gehabt haben oder auch natürlich Beratung zur Seite stehen, wenn es darum geht, den ersten Schritt in die Selbstverwahrung zu machen.
Aber man kann als Unternehmen bei euch Bitcoin erwerben, aber man kann jetzt oder beziehungsweise die jetzt irgendwie ein Produkt auf eurem Bitcoin Brokerage Service zu bauen, das ist etwas, was ihr momentan nicht forciert. Aber wenn man als Unternehmen sagt, okay, ich möchte jetzt mehr Bitcoin auf die Bilanz legen oder ich möchte irgendwie Bitcoin wieder zurück in Euro konvertieren, dann ist man da bei euch an der richtigen Stelle?
Genau, absolut, ja.
Okay. Was sind die Anforderungen daran? Also es kann ja nicht jeder einfach so, oder, also ne, du ist ja nicht so wie beim Privaten. Im Privaten machst du dir halt, lädst du dir die App runter, musst auch ein bisschen KYC machen, aber für Business ist die Anforderung ja viel höher. Was müssen die Kunden alles mitbringen, damit die überhaupt bei euch kaufen können und wie stellt ihr das sicher, dass die das tatsächlich auch haben? Also was braucht ihr alles von denen?
Du, im Endeffekt, es ist zwar administrativ ein bisschen mehr Aufwand, einfach wenn wir da ein paar mehr Daten und Unterlagen halt quasi prüfen müssen, und das ist gleich wie ein neuer Customer, müssen halt bei einer Firma festgestellt werden, wer ist der wirtschaftliche Eigentümer, wie ist da die Verteilung, bla bla bla. Aber im Endeffekt ist sonst der Onboarding-Prozess eigentlich ziemlich der gleiche. Die müssen halt ein paar mehr Unterlagen liefern und dann damit ist das eigentlich dann erledigt. Es geht auch relativ zügig bei uns. Das ist auch etwas, was wir oft hören im Vergleich zu diversen großen Exchanges, wo es halt teilweise wochenlang, wo es wochenlang dauert, ne, bis du einen Firmenaccount gemacht hast und bis aus dem letzten Unterhemd ausziehen, sage ich, ist das bei uns normalerweise, wenn die Dokumente bereit sind im Vorfeld, dann eigentlich innerhalb von einem Tag meistens erledigt. Und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, der uns da unterscheidet, wo ich sage, bei uns hat man halt einfach auch noch, das ist halt jetzt nicht, kommuniziert man jetzt nicht mit irgendeinem AI-Support-System, sondern hat persönlichen Kontakt. Und ich glaube, gerade auch im Business-Bereich ist das etwas, was viele halt sehr schätzen, gerade wenn sie noch am Anfang stehen, dass man da auch von mir aus Besuch kriegt, von unserem Key-Account, Shoutout Matthias, oder dass die anrufen können, oder dass man halt einfach mal einen Zoom-Call macht mit denen. Das geht bis hin zu teilweise haben wir Besuch, dass wir halt einen Bitcoin-Workshop machen, oder wir haben jetzt gerade geplant, wir nennen das die Coinfinity Business Tour. Da gibt es Interessenten in ganz Österreich, wo quasi jemand von uns hinfährt und vor Ort bei denen einfach einen kurzen Workshop macht und eine Einführung in Bitcoin gibt. Das ist so der.
Kaufen die ja noch meistens direkt?
Ja, das wird sich zeigen. Wir machen es jetzt gerade zum ersten Mal, okay, weil eben das Interesse da war. Deswegen gesagt, probieren wir das einmal aus. Ne? Cool. Und ich glaube, das ist ganz ein guter Service, gerade für Firmen. Ich sage, wenn die dann mit dem Team zusammensitzen, dann kommt jemand vorbei, kriegst eine Einführung ins ganze Thema und danach kannst du überlegen, möchtest du gerne was kaufen oder nicht. Ne? steht da dann ja frei.
Okay. Wenn ich jetzt mit meiner GmbH, also Bitcoins anstatt über Kraken, über einen simpleren Weg einfach direkt von Konto zu Cold Storage beziehungsweise von Cold Storage wieder zurück aufs Fiat-Konto transferieren möchte und bei euch einen Account erstellen möchte, dann muss ich was genau machen? Also dann melde ich mich bei Matthias oder habt ihr auf der Webseite auch ein Formular, was ich ausfüllen kann?
Genau, das geht auch alles online. Man kann sich einfach einen Account registrieren. Dort gibt es einen entsprechenden Fragebogen. Da ist aktuell noch ein PDF drin zum Download. Das wollen wir jetzt auch einmal digitalisieren. Das ist einfach zum Ausfüllen, zum Unterschreiben und dann an uns zu schicken. Das wird dann intern geprüft und danach kriegt man Bescheid. So, jetzt kann es losgehen.
Kommt nicht jemand bei mir vorbei erst. Ja. Also kommt der Matthias nicht nach München.
Auf Wunsch gerne. Ja.
Auf Wunsch, okay. Alles klar.
Und wer kauft das bei euch? Also sind das irgendwie Large Enterprises oder ist das irgendwie Friseursalon um die Ecke oder der Schraubenhändler, der international die einzige Sechskantschraube in der und der Größe herstellt? Wer ist das? Also ist das, ne, was für Kunden habt ihr da?
Es ist eigentlich sehr bunt gemischt. Also wirklich als Schema gibt es jetzt nicht, dass du sagst, das ist eine bestimmte Branche, die da jetzt früher auf den Zug Bitcoin aufspringt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist ein Mix aus, sage ich mal, glaube ich, vielen Leuten, wo einfach die Gründer einfach selber schon entweder Pleb sind oder im Bitcoin-Space sind, ja, die dann halt auch mit der Firma in Bitcoin investieren. Es sind Firmen, die es teilweise auch quasi zum Bezahlen von Rechnungen nutzen, ja, für irgendwelche Mitarbeiter im Ausland oder Freelancer oder wie immer. Also so richtig, wie gesagt, bunter Mix, da ist fast alles dabei. Was man halt abmerken ist, also gerade so jetzt, nach den, ja, sagen wir mal, in diesem Bärmarkt noch, dass auch trotz dessen oder vielleicht gerade deswegen ja auch das Interesse gestiegen ist, dass viele wieder teilweise zu Bitcoin zurückfinden oder erstmalig einfach merken, okay, da ist vielleicht doch was dahinter und dass es da halt einen Unterschied gibt zwischen Bitcoin und Krypto und sich jetzt damit beschäftigen.
Und wie findet ihr die? Also kommen die einfach auf euch zu oder geht ihr irgendwie auf die zu? Oder wie entstehen diese Kundenbeziehungen? Rufen die einfach bei euch an und ihr kriegt nur die bei euch anrufen? Oder gibt es noch irgendwie andere Kanäle, wie ihr an Kunden kommt?
Im Wesentlichen im Business-Bereich, sage ich einmal, ist das, glaube ich, einerseits vieles über Empfehlungen. Wir sind natürlich auf diversen Events vertreten, dort oder da. Das spricht sich halt ein bisschen herum, glaube ich, dass wir einfach einen super Service haben. Und viele, die halt jetzt nicht sich bei einer Exchange anmelden wollen, die stolpern, glaube ich, so über uns. Weil ich sage, prinzipiell wirklich jetzt aktiv Werbung, jetzt zum Beispiel für Business, machen wir eben nicht. Wie gesagt, da ist eben jetzt demnächst geplant mit der Business-Tour. Das ist so der erste Versuch einmal. Aber der Rest meldet sich großteils von selber.
Oder nachdem sie diesen Podcast gesehen haben wahrscheinlich.
Zum Beispiel.
Ja. Also, wenn ihr irgendwie Alternativen sucht für einen Broker, wir haben ja auch schon mit Relay gesprochen, schaut euch die beiden Dienste an und schaut euch auch mal Coinfinity an. Erstellt euch ein Konto, wenn ihr nicht, wie ich, das sehr kompliziert über Kraken machen wollt. Ich würd vorschlagen, bevor wir einmal noch in die Historie von Coinfinity reingehen und ein bisschen tiefer in euer Geschäft reinschauen, müssen wir vielleicht noch eine Sache vorher klären. Du bist ja noch gar nicht so lange bei Coinfinity. Es sind jetzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ungefähr so ein gutes Jahr, anderthalb Jahre, ne?
Genau, ja.
Was hast du vorher gemacht? Und was ist deine Position eigentlich bei Coinfinity?
Du, vorher, also prinzipiell bin ich gelernter Informatiker. Habe in meinen jungen Jahren schon ein, zwei Firmen gegründet. Eine mehr erfolgreich, die andere weniger. Eine gegen die Wand gefahren. Habe dann 10 Jahre lang fast bei einem großen Internet-Service-Provider gearbeitet, der in Europa tätig war. Habe dann, ich glaube 2012, 2013, mein Name ist selbstständig gemacht, ja, und damals mit Freunden ein Startup gegründet. Das war quasi Airbnb für Sportplätze. Oh. Und waren da am Anfang auch relativ gut unterwegs. Haben ein paar Investments eingesammelt, ja, waren ein bisschen expandiert nach Deutschland, in die Schweiz, waren bei einem Startup Accelerator in Berlin, der Legacy of Adidasler. Haben übrigens die Enkel von, die Erben vom Adidasler dann als Investoren dabei gehabt.
Ach cool.
Und ich habe damals so nebenbei immer wieder über Bitcoin gestolpert und und bin dann 2018, glaube ich, eben aus der Firma ausgestiegen und habe mir da ein Jahr Auszeit genommen. Auch natürlich, war auch aus gesundheitlichen und mentalen Gründen, sage ich mal. Mhm.
Und also ein Startup kann schlauchen, ne?
Ja, definitiv. Das ist 7 Tage Action die Woche, ne? Wie gesagt, wenn man da nicht auf sich selber etwas achtet. Und da ist halt immer die Gefahr, wenn man etwas tut, was man gerne tut und sich das gar nicht wie Arbeit anfühlt, Pausen braucht man trotzdem. Ne? Das war auch eine Lernerfahrung da für mich.
Super wichtig, ja.
Ja, und haben wir dann immer ein bisschen Auszeit genommen und haben mich da eben intensiv mit Bitcoin beschäftigt. Alles, was es so gegeben hat, gelesen. Antonopoulos Videos, jedes einzelne 10-mal angeschaut, wie das halt damals so war. Und ja, war dann noch technisch involviert beim anderen Projekt, bei einer großen österreichischen Firma, wo man quasi erstmalig so mit Bitcoin als Zahlungssystem, Blockchain und so ein bisschen herumgespielt hat. Ah. Und da war dann für mich eigentlich klar, ich möchte einfach Vollzeit in dem Space quasi bleiben und dort auch arbeiten. Und im Zuge dieses vorherigen Projekts haben wir eben auch eine Kooperation mit Coinfinity gehabt. Da habe ich mal den Max kennengelernt und die Coinfinity. Und aus dem heraus ist der Kontakt entstanden und wir waren dann in den Jahren danach immer wieder ein bisschen in Kontakt. Und bis ich dann halt quasi die Möglichkeit ergeben hat, dass ich da halt einsteig und da mich einbringe in der Firma. Und die aktuelle Position ist quasi der Chief Growth Officer. Das ist halt auch alles rund um Marketing, Business Development, bisschen zur Produktentwicklung. Das geht ein bisschen rein zu Details, Designentscheidungen jetzt in der App und im Portal und so Sachen. Ja.
Mhm. Für alle, die jetzt Coinfinity nicht so gut kennen, Max Tertinek ist der Geschäftsführer und Gründer von Coinfinity. Und wir haben eben noch mit ein paar anderen Namen quasi rumgeworfen. Der Matthias, der macht was bei euch?
Der ist unser Key-Accounter. Das ist der, der quasi zu den Kunden hinfährt und sie berät.
Ihr habt jetzt auch noch mal weiter expandiert. Ne? Ihr habt jetzt noch mal jemanden neuen eingestellt, habe ich jetzt in Prag den Raimund getroffen. Der ist ja wahrscheinlich dann jetzt auch in deinem Team und treibt das Thema Business Development weiter. Das heißt, wenn ihr neue Leute einstellt, dann ist das ja tendenziell ein Zeichen dessen, dass ihr wächst und dass es euch gut geht.
Ja, kann man so sagen, ja.
Das bringt mich gleich zu einer anderen Frage. Venture Capital, ne? Wachstum, also ich meine, Wachstumsfinanzierung aus dem Cashflow heraus oder Wachstumsfinanzierung über ein Investment? Soweit ich den Max richtig verstanden habe, habt ihr zwar ganz früh oder hat Coinfinity ganz früh mal Kapital aufgenommen, aber in den letzten 6 Jahren kein Kapital mehr. Das heißt, das ganze Wachstum, was ihr momentan habt, wird komplett aus dem Cashflow finanziert?
Zum Teil bis jetzt, also wir haben natürlich bestehende Investoren, ne? Es hat dazwischendurch einmal eine Kapitalerhöhung gegeben. Mhm. Ah, okay. Wir sind halt natürlich auch, sage ich mal, aus regulatorischen Gründen etwas eingeschränkt. Ne? Wie gesagt, wir dürfen ja nicht aktiv Werbung machen irgendwo, was wir auch nicht machen. Allerdings laufen jetzt natürlich auch schon die Vorbereitungen bei uns im Hinblick auf Mika, ne? Wenn man dann mit der Mika-Lizenz das Passport und dann quasi dann weitere Länder in der EU als neue Märkte quasi attackieren wollen.
Wo steht ihr da? Bei Mika momentan? Also vielleicht auch da so ein bisschen mal, magst du so ein bisschen erzählen, wie läuft so ein Mika-Prozess ab? Was muss man da alles mit reinbringen? Und wie lange dauert das und all sowas? Also wie läuft das ab? Das ist ja das, was viele immer so als Schreckgespenst vor sich haben, so ich muss Mika machen und dann, aber was gehört da eigentlich alles dazu?
Du, da bin ich jetzt im Detail nicht so drin. Es ist halt ein Haufen administrativer Aufwand, ne, im Hinblick auf Compliance, Geldwäscherichtlinien und was man da alles beachten muss, ne, wie die Systeme im Hintergrund aufgestellt sein müssen und so Sachen. Ne. Es ist, sag ich mal, jetzt vom, es unterscheidet sich noch einmal, ja, sag ich mal, von der vorherigen Lizenz, ne, wir bei der FMA lizenziert sein, wo ich sage, die war jetzt halt nicht ganz so umfangreich, aber auch schon genug zum Tun. Ne. Und mit Mika kommt da halt noch einfach nochmal ein Level dazu. Ne? Zusätzlich gibt es noch ein paar andere Richtlinien, die da in Kraft treten werden, die uns dann auch alle Anbieter quasi in der EU treffen werden. Da nähern wir uns schon langsam quasi dem Bankenwesen an, ne? Von den Auflagen her. Und
ja. Für die, die sich in Österreich nicht so auskennen, ist FMA ist die Finanzmarktaufsicht in Österreich, also sowas, was bei uns in Deutschland die BaFin ist. Ne?
Genau, ja.
Und als Broker braucht ihr dort eine Lizenz, ähnlich wie das hier in Deutschland auch notwendig ist, um dort quasi das Produkt in Österreich vermarkten zu können.
Genau, ja. Und in Zukunft okay. eben mit den kommenden Änderungen von Mikron gilt das dann halt quasi EU-weit.
Das Wachstum, was ihr habt, ist das von, weil einfach alle momentan wachsen und weil es allen gut geht? Oder könnt ihr euch irgendwie gegenüber euren Wettbewerbern absetzen? Also so ein bisschen die Frage so nach dem, hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, ne? Warum eigentlich Coinfinity? Ne? Weil, also wenn ich mich entscheiden muss, entweder als Unternehmen oder als Privatperson, warum nehme ich Coinfinity? Warum nehme ich nicht Pocket? Warum nehme ich nicht 21 Bitcoin? Warum nehme ich nicht Kraken? Warum nehme ich nicht Bitpanda? Warum nehme ich nicht irgendeinen von den anderen, wo ich das auch kriege, wo ich teilweise ähnliche Angebote habe, Pocket, whatever? Warum nehme ich euch? Was macht Coinfinity besonders?
So, im Endeffekt sind wir ein in der EU reguliertes Unternehmen. Das trifft jetzt Verily und Pocket nicht zu. Jetzt haben wir gerade das Drama mit der Warnmeldung von der BaFin zu Pocket, wo ich halt zwar hoffe, dass da nichts herauskommt. Alles Gute an die Jungs von Pocket. Ein spontaner Unterschied, zum Beispiel, wir haben ein Bankkonto in der EU. Meine Hausbank verlangt für Überweisungen in die Schweiz 15 Euro Spesen. Das haben einige Banken, das geht einfach nicht. Zusätzlich ist es halt auch ein Business-Umfeld, aber ich sage, du wirst da keinen Anbieter in der Schweiz nehmen, wenn du in Österreich sitzt. Ansonsten sage ich mal, glaube ich, vom Service her, ich sag, bei uns kann man halt kaufen und verkaufen. Ich sage, geht auch nicht bei allen. Bei uns kann man zum Beispiel auch mehrere Sparpläne anbieten, sich anlegen, sowohl als Privater als auch eben für eine Firma, für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das geht auch nicht bei jedem. Und zusätzlich ist, glaube ich, einfach auch quasi unser Fokus und die große Stärke eben, dass wir halt auch beratend zur Seite stehen und das eben auch persönlich, was halt auch nicht selbstverständlich ist, was halt auch gerade im Dachbereich sehr, sehr gerne genutzt wird. Kraken und so, alles was im Ausland ist, ist nochmal ein anderes Thema, wo ich sage, auch Firmen, die halt investieren, wo ich sage, da gibt es halt auch gewisse Auflagen, die selber berücksichtigen müssen. Das ist halt mit einem ausländischen Anbieter teilweise immer schwierig und komplizierter als mit jemandem vor Ort.
Du hast gerade eben angesprochen, ausländische Anbieter. Muss ich mir das so vorstellen, dass dann auch der Großteil eurer Kunden hauptsächlich Österreicher sind, also österreichische Privatpersonen, österreichische Unternehmen? Oder ist das so fast schon ausgeglichen mit Österreich und Deutschland?
Der überwiegende Teil, sage ich mal, ist natürlich noch aus Österreich, ja, wobei wir auch aus Deutschland und Schweiz viele Kundinnen und Kunden haben, ja auch Firmen.
Das heißt, die neuen Märkte wachsen gerade sozusagen.
Was eben in dem Sinne jetzt einfach eine rein organische Sache ist, ja, nachdem wir dort nicht aktiv sind auf dem Markt und eigentlich auch keine Werbung machen, sage ich, vielleicht ist es unser Twitter-Account, ja, so genau weiß man es nicht.
Das wäre eine spannende Frage, weil ne, in dem Moment, wo jetzt Mika, also wo sich, keine Ahnung, auch Relay und alle anderen, sobald die Mika zertifiziert sind, ist ja dieser Aspekt von, wo ihr sitzt, weitest, also dieser, ihr seid dann in der EU reguliertes Unternehmen, fällt ja weg. Also das ist ja, wenn das jetzt ein Marktvorteil ist, ist das ja einer, der ein Ablaufdatum hat. Und ihr habt aber auch hier andere Sachen gemacht. Also zum Beispiel, ne, bei NodeSignal zum Beispiel seid ihr ja im Bounty-Programm mit drin und unterstützt das und macht verschiedene Community-Projekte und ihr seid auf verschiedenen Events als Sponsor mit dabei. Also ihr macht doch noch mehr, als nur in der EU reguliert zu sein.
Wie machst du jetzt?
Im Sinne von, also um Leute um euch als Coinfinity zu präsentieren, ihr macht ja noch, also was ich zum Beispiel häufig wahrgenommen habe, ist, dass ihr ein sehr gutes Community-Engagement habt, ne? Dass ihr irgendwie, ihr habt ja auch zum Beispiel Fab von Abrico als Education Officer übernommen und habt so ein bisschen eure Social-Media-Strategie nochmal so ein bisschen hochgelevelt. Also ihr macht ja noch mehr als nur zu sagen, okay, wir sind auch ein Broker und wir sind halt reguliert und kauft deshalb bei uns. Also war meine Wahrnehmung oder liege ich da falsch und sage, nö, also wir sind da und mal gucken, wer kommt. Sonst machen wir nicht viel.
Nein, absolut. Wie gesagt, unser klarer Fokus ist natürlich auf Bildung und Education. Wir haben jetzt eher gerade vor kurzem unsere neue Seite gelauncht, mit so Community-Content, wo wir auch so Info-Flyer, die wir jetzt quasi als Open Source freigeben haben, die sich jeder runterladen kann und verändern kann, weitergeben kann, wie auch immer, drucken kann, verteilen kann. Zusätzlich haben wir jetzt auch vor kurzem unsere Serie gestartet, Bitcoin Blinks, wo wir versuchen, quasi ein bisschen Sachverhalte aus dem Bitcoin-Space möglichst kurz und prägnant zu erklären. Das werden wir natürlich auch weiter ausbauen, da entsprechend Wissenscontent quasi erstellen, quasi um das ganze Thema einfach möglichst vielen Leuten zugänglicher zu machen. Es gibt schon viel guten Content draußen, keine Frage. Teilweise ist vielleicht schon ein bisschen eine Kunst dort, den richtigen Content im Krypto-Dschungel zu finden, dass man da nicht verwirrt wird. Mhm. Ich sage, das ist eben einer der Fokus halt von uns, dass wir da auch uns stark positionieren.
Die Bücherschränke-Aktion vor einiger Zeit, habe ich auch noch ein paar Flyer von rumliegen, wo ihr mit 21 zusammen in allen möglichen Bücherschränken deutschlandweit oder dachraumweit, weiß ich gar nicht, das alles dachraumweit, genau. Macht ihr das einfach, weil das Herzensprojekte sind und ihr sagt so, yay, Community, oder habt ihr tatsächlich irgendwie eine Engagement-Strategie? Ich versuche das so ein bisschen rauszukitzeln, weil, also, du sagst das so, als wäre das so komplett random, aber das ist es, also ich weiß nicht, vielleicht ist es das auch, aber falls nicht, wäre die Frage, was ist eure Strategie dahinter?
Primär Herzensangelegenheit. Wir machen ja zum Beispiel einmal im Monat eine Twitter-Verlosung, wo wir so ein Orange-Billing-Starter-Paket mit 4 Büchern von Apricot verlosen. Wissen unter die Leute bringen, dass das natürlich Hand in Hand geht jetzt mit Community Engagement und das natürlich auch auffällt oder so wie du es vorher gesagt hast, auch positiv wahrgenommen wird, sage ich danke, war eigentlich gar nicht das primäre Ziel. Das primäre Ziel ist, wie unsere Vision, bringing Bitcoin to the people, wenn man damit dann quasi auch das noch mit dem Geschäft vereinen kann, umso besser. Aber generell arbeitet man quasi an der Bitcoin Adoption.
Als Chief Growth Officer, wie muss ich mir das vorstellen? Was sind so deine Aufgaben, die du hast, und was sind so Projekte, die ihr typischerweise angeht? Oder vielleicht kannst du so ein paar Beispiele nennen an Projekten, die ihr angeht, um ein Wachstum zu forcieren?
Das hat viele Facetten, aus der Arbeit. Aktuelles Beispiel ist zum Beispiel die Lightning-Integration jetzt, dass man auch per Lightning-Satz decken kann.
Sehr nice.
Und das wird auch dann auf den Courant-ETMs, wollen wir auch dann quasi Lightning nochmal für alle freischalten. Auf der anderen Seite sind es natürlich Themen, die sich jetzt um Marketing drehen, sei es jetzt, ja, wurscht, von Flyer machen bis hin zu was für ein Content wollen wir quasi auf eurem Kanal platzieren. Straßenumfragen für einen YouTube-Channel. Alles, was da halt quasi da drumherum dazugehört. Ne? Bis hin natürlich zu auch, wo man sagt, ein bisschen jetzt Marktanalyse, was könnte man brauchen. Ne? Jetzt zum Beispiel am Beispiel vom Lightning. Lightning ist nach wie vor ein komplexes Thema, ja, und überhaupt nicht reif für Massenmarkt, muss man so sagen. Wenn man das jetzt angeht, wie geht man das jetzt an? Ne? Wo ich sage, gibt es verschiedene Varianten, ne? Wo ich sage, würde ich jetzt quasi nur die Auszahlung machen, wollen wir vielleicht in weiterer Folge selber irgendwie ein Bitcoin-Wallet in die App integrieren, ja, soll dann ein Non-Custodial Lightning-Wallet irgendwie drinnen sein, ja, oder beschränken wir uns auf die Auszahlung? Wie schaut das mit einem Sparplan aus? Wie funktioniert das jetzt mit LNUL? Wie funktioniert das mit wenn jemand eine eigene Node hat, oder mit einer Lightning-Adresse? Das sind halt die Themen, die da immer wieder dann aufkommen und wo man halt schauen muss, was macht Sinn, was macht einerseits für die Adoption Sinn, was macht andererseits natürlich als Business Case Sinn, womit erreicht man die meisten Leute, und wie kann man das halt quasi dann umsetzen.
Ja, wir haben ja schon letztes Jahr im September auf der Baltic Honey Badger über die Lightning-Integration gesprochen und wie man das angehen könnte. Es ist ja wirklich ein komplexes Thema, muss sich über sehr, sehr viele Dinge Gedanken machen. Und vor allem, wenn man diese Expertise erstmal in-house aufbauen muss, dann dauert das einfach seine Zeit lang. Habt ihr auch mal darüber nachgedacht, euch externe Beratungen dazu zu holen, um das Thema zu beschleunigen? Oder war es jetzt wirklich euer Interesse, das Thema in-house komplett in der Tiefe zu verstehen und eine fundierte Entscheidung in-house zu treffen?
Sowohl als auch, ja. Also wir haben sowohl mit Blockstream gesprochen, wir haben mit Lightning Labs gesprochen, wir haben mit Lightning aus dem Space und Entwicklern gesprochen. Wir haben uns da einfach mal alles angeschaut, was es da an Varianten gibt, und auch im Zuge dessen halt natürlich auch intern selber dieses Know-how aufgebaut. Generell haben wir da schon einiges in-house. Ne? Wir haben ja voriges Jahr in Innsbruck schon quasi den ersten Prototypen vom Lightning ETM präsentiert. Ne? Bis das Ganze stimmt. Dann natürlich quasi reif ist, dass man das überall ausrollt, gibt es natürlich einige Fallstricke im Hintergrund. Gerade wenn Hardware noch im Spiel ist, ne, und da noch Software von jemand anderem drauf läuft und ist alles nicht so einfach, wie man es das gern hätte, sagen wir mal so.
Ja, ja, stimmt.
Wie macht ihr das insgesamt mit, also macht ihr alles komplett nur in-house oder macht ihr dann, also holt ihr euch dann für verschiedene Sachen Solution-Partner, für, keine Ahnung, irgendwelche Hardware-Hersteller für das Bauen der Automaten oder baut ihr selber eigene Werkstätten? Also wie macht ihr quasi dieses Fulfillment? Macht ihr das alles selber oder habt ihr einen gewissen Anteil, dass ihr einfach zukauft?
Na, also bei der Confinity prinzipiell, zumindest backend-seitig, da machen wir alles selber, ne, bis hin zur Infrastruktur. Wir haben einen Partner, der uns bei der Frontend-Entwicklung etwas hilft. Ne, und bei der Coranta sind General Byte VDMs. Ne, das ist fix fertig. Und die kaufen wir nur zu von dort.
Okay. Sind das alles Bitcoiner bei euch? Oder habt ihr Leute, die einfach nur wegen ihrer Kompetenzen da sind, aber nicht wegen ihrer Liebe zu Bitcoin?
Sowohl als auch. Wir haben auch einige Bitcoinerinnen, ja.
Jetzt sogar Bitcoiner.
Ja, die war sogar schon bei 21 der Weg im Interview.
Das stimmt, ja.
Hat das einen Unterschied? Also merkt ihr da einen Unterschied zwischen Bitcoinern und Nicht-Bitcoinern in der Zusammenarbeit?
Na, nicht wirklich. Eher bei den Meetup-Diskussionen dann, wenn es dann ins Eingemachte geht. Aber generell kann man jetzt nicht erwarten, dass jeder jetzt für das Thema brennt. Ne? Dazu ist der Fachkräftemangel per se einmal schon zu groß.
Und ist das dann eher auf der Developer-Seite oder habt ihr die Experten, die keine Bitcoiner sind, mehr so im Vertrieb? Vertrieb ist wahrscheinlich schwierig, aber Marketing ist wahrscheinlich auch schwierig, wenn du kein Bitcoiner bist. Kannst du ja eigentlich fast nur auf der Developer-Seite haben, oder? Oder vielleicht noch Buchhaltung, Rechtsberatung.
Die Themen sind unterschiedlich, sage ich mal. Bitcoin, die Philosophie von Bitcoin deckt ja verschiedene Fachgebiete ab. Und je nach dem persönlichen Hintergrund ist natürlich klar, ich sage, aber so bei mir in einem Server als Informatiker war natürlich auch initial Technik getrieben, bis man dann ein bisschen zur Geldtheorie und zur Ökonomie findet. Ich sage, prinzipiell ist ja für jeden was dabei, wenn man sich dafür interessiert und einmal ins Rabbit Hole reinfällt oder reingestupst wird, findet, glaube ich, jeder was.
Klar, bin ich ja mit meiner Annahme richtig, dass im Vertrieb und im Marketing dann eigentlich nur Bitcoiner sitzen, also wirklich, wirklich Leute, die das Thema im Detail verstanden haben? Oder habt ihr da auch irgendwie Kompetenzen eher in die Richtung Vertrieb und Marketing eingestellt und weniger auf das Verständnis von Bitcoin?
Na, also ich sage, da kann man, glaube ich, sagen, überlegt gerade, eigentlich durch die Bank sind alle mit der Materie beschäftigt, ja, und auf die eine oder andere Weise im Thema drinnen, ja.
Das ist wahrscheinlich auch schwierig, wenn die Leute ständig über Bitcoin reden, dann irgendwann sich nicht damit zu beschäftigen.
Ja, nee, ich glaube, das ist schon wichtig, wenn man es vermarktet.
Ja, wir haben das Thema natürlich auch jetzt, wenn wir jetzt irgendwelche Stellen besetzen wollen. Ne, natürlich kriegen wir da viele Bewerbungen mehr von Leuten, die mit Bitcoin vielleicht vorher noch gar nichts am Hut gehabt haben. Was jetzt per se jetzt natürlich auch kein Ausschlusskriterium ist. Ne. Es gibt genauso Leute, die erst mit dem Job quasi in das Thema reingewachsen sind, ist auch völlig okay. Ne? Wenn man ein gewisses Interesse dafür mitbringt, ne, und dann sich damit beschäftigen will, geht schon. Ne? Wird auch nicht anders ausbleiben. Ne?
Das heißt, ihr guckt nicht bevorzugt auf Bitcoiner-Jobs oder Stacker-Jobs oder sonst irgendwas und guckt, ob ihr dort die Leute findet, sondern wie macht ihr das? Ja. Ah, okay. Also klassisches Recruiting, aber auch Bitcoiner-Recruiting.
Wir haben gerade 2 Stellenausschreibungen auf Bitcoiner-Jobs, ja.
Ah, cool. Was genau? Kann man ja vielleicht den einen oder anderen Hörer auch motivieren.
Das eine ist ein Senior-Java-Entwickler und das andere ist ein Flutter-Entwickler für unsere mobilen Apps.
Okay, auf der Developer-Seite. Das ist natürlich, ich habe ja gerade meinen Vortrag auf der BTC Prag gehalten, wo ich darüber gesprochen habe, dass wir da eigentlich einen großen Bedarf an Leuten haben, die gerne im Bitcoin-Space arbeiten wollen und viel zu wenig Jobs dafür. Allerdings sieht das auf der Developer-Seite anders aus. Es gibt immer mehr Firmen, die quasi nicht Bitcoiner auf der Developer-Seite einstellen, weil da einfach nicht genug Angebot vorhanden ist an Bitcoinern, beziehungsweise Entwicklern, die Bitcoiner sind. Ne?
Zwangsläufig, ne?
Ja, das ist wirklich, wirklich eigentlich schade zu sehen. Ne? Was meinst du, woran liegt das? Sind viele Entwickler noch in dem Crypto-Space drin, weil sie halt da mehr Möglichkeiten sehen, was zu basteln, was zu machen, was zu programmieren als bei Bitcoin? Oder was meinst du, ist der Grund dafür?
Ich glaube, das ist auch eine generelle Sache. Ne? Man muss halt einfach festhalten, der gesamte Crypto-Space ist eigentlich im Vergleich zu anderen Branchen noch winzig. Ne? Wir sind da generell noch sehr früh dran. Ne? Und ich glaube einfach, dass das ganze Thema, wo ich sogar mit den durchaus umwälzenden Auswirkungen, die Bitcoin haben kann oder vielleicht wird in Zukunft einfach ein Generationsthema ist. Das wird noch 2, 3 Generationen dauern, bis das Thema hoffentlich quasi einmal sickert in der Gesellschaft und ein bisschen mehr Verbreitung findet. Und das ist halt einfach ein stetiger Prozess. Ja. Und eben wir ja alle im
Space. 2, 3 Generationen meinst du? Wow, ja. Okay.
Mindestens.
Oh, okay. Aber es gibt du eher ein Bär als ein Bulle.
Ja, das ist gesellschaftlich bedingt. Ne? Ich sage mit ein bisschen Background okay. In Psychologie. Es gibt da den schönen Spruch, wenn der Schmerz der aktuellen Realität groß genug ist, ist man bereit für Veränderungen. Ne?
Mhm. Solange der Punkt du meinst, der Schmerz ist noch nicht groß genug. Wir müssen erst CBDCs sehen, den Überwachungsstaat, totalitäre Staaten und das Geldsystem muss noch weiter inflationieren, bis die meisten Leute handeln, meinst du?
Ja, hoffentlich nicht. Aber prinzipiell historisch gesehen sind das immer die größten Punkte für irgendwelche Umwälzungen.
Das ist mir jetzt ein bisschen zu negativ. Lass mal wieder zum Positiven übergehen. Wie ist denn so die Kultur bei euch im Haus, vor allem wenn so Bitcoin, Nicht-Bitcoiner und Bitcoiner aufeinandertreffen und miteinander sprechen? Du hast gerade eben schon gesagt, so, das ist eigentlich ein ganz normales Miteinander, aber fördert ihr auch die Bildung zu Bitcoin in-house und wie muss ich mir grundsätzlich die Kultur bei Coinfinity vorstellen?
Generell machen wir das genau so, ja. Wir haben zum Beispiel ein Beispiel herauspicke zum Thema Lightning. Da gibt es dann einfach im Team-Meeting einfach kurze Vorträge zum Thema, ne? Ein bisschen allgemein, wie das funktioniert, wie das so abläuft. Es ist auch gang und gäbe, dass da, wenn wir gemeinsam Mittagessen, da mal jemand eine Sammelrechnung macht und die dann mit Lightning beglichen wird. Ne?
Sehr gut.
Das Interesse ist ja bei allen da, ja, sich mit diesen Themen da auch zu beschäftigen.
Hat auch jeder eine Lightning-Wallet?
Ob es alle eins haben, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube die meisten. Spätestens, okay. Wenn wir dann die Lightning-Integration drin haben, wenn sie zum Testen verdonnert.
Du musst diejenigen, die noch keine Lightning-Wallet dazu haben, zwingen, die Rechnung beim Mittagessen zu bezahlen und dann wollen alle mit Lightning quasi zurück die Rechnung zurückzahlen. Wobei Zwang ist natürlich auch wieder schlecht in der Kultur, ne? Das wollen wir ja auch nicht, aber vielleicht die richtigen Anreize dafür sind.
Wenn alle plötzlich ihr Fiat vergessen haben zu Hause, dann, oh, ist aber auch traurig.
Genau. Genau, sorry, ich kann. Oder du musst 2 Wochen warten, bis ich wieder zum ATM komme. Genau.
Du, bei uns werden schon zwischendurch zum Beispiel, was sie für Weihnachten oder was, da werden schon mal Tipcards verteilt, ne, mit einem QR-Code, wo dann ein paar Satz zum Abholen sind.
Ah ja, cool.
Wer es nicht sehr abholt, nice. Ist selber schuld.
Ja, sehr gut.
Wie trefft ihr Entscheidungen? Also das ist ja das, was immer so das Schwierigste ist, zu gucken, wie ist der Entscheidungsprozess und wie werden Sachen priorisiert, gerade schwierige Entscheidungen. Wie trefft ihr das?
Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, weil wir sind ein relativ kleines Team, ne? Wir haben eine flache Hierarchie. Da gibt es dann einen Termin dazu, da wird das besprochen und dann ist es meistens geklärt.
Und bei Unein? Also wie viele Leute seid ihr jetzt insgesamt?
Ich glaube, wir haben gerade 25, 26, irgendwas in dem Dreh.
Ja, aber 26 ist ja schon genug, dass du genug Themen hast, wo Leute diametral anderer Meinung sein können, um sich nicht sofort, wir setzen uns mal zusammen, jeder sagt seine Meinung und dann entscheiden wir. Also ist das eher, also wie macht ihr das, wenn ihr uneinig seid, wie trefft ihr dann schwierige Entscheidungen?
Ich sag mal, jeder für seinen Bereich, ne? Ist jetzt gerade Demokratie da, in der Compliance oder bei Regulatorien brauche ich jetzt nicht diskutieren, das ist, wie es ist, ne? Wenn der Chef von der Compliance sagt, das ist so, dann ist das so. Ne? Das ist dann abgeklärt. Und es hat einfach jeder seine Zuständigkeiten. Ne? So wie das bei mir jetzt halt mit Marketing oder mit Produktentwicklung ist, da treffe ich die Entscheidungen. Ne? Ansonsten setzt man sich zusammen und diskutiert das aus. Und das ist jetzt meistens nicht in der großen Runde mit alle 28 Leuten. Ne? Das wäre kontraproduktiv.
Mm. Okay, also eher, es gibt klare Verantwortlichkeiten. Und dann im Zweifel für alle Growth-Entscheidungen triffst du das und die Sachen, die du nicht treffen kannst, trifft dann Max und dann wird das gemacht.
Genau.
Und wie messt ihr den Erfolg von euren Entscheidungen? Also, beziehungsweise messt ihr den überhaupt? Es gibt ja genug Companies, die irgendwie sagen, wir machen das jetzt so und dann haben wir das so gemacht. Aber habt ihr irgendwie, Controlling ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass ihr irgendwie trackt, was wolltet ihr erreichen? Was sind eure Ziele? Wie seid ihr damit, ne, was war eure Entscheidung, was sind die beiden Optionen, die ihr irgendwie gehabt habt und dann ne, sagen, okay, hat das den Erfolg gehabt oder nicht? Also Trackt ihr sowas und wenn ja, wie?
Natürlich, ja. Aufs Wie, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Generell ist unsere Vision eben bringing Bitcoin to the people. Ja. Und da ist einfach unser Mission Statement quasi einfach, weil wir wissen, dass Bitcoin das Potenzial hat, ja, unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren, vor allem die Wirtschaft ja massiv positiv zu verändern, quasi möglichst viele Menschen damit zu erreichen. Und das ist jetzt natürlich nicht nur am Umsatz messbar, sage ich mal, sondern das geht hin bis zu eben, wie viele Leute haben unsere Blinks gelesen, ja, oder eben Wissensinhalte abgerufen, wie viele Leute haben sich die App aber heruntergeladen. Also das ist ein Mix aus verschiedenen Zahlen, die man da halt tracken, ja, um quasi dem übergeordneten Ziel die Vision zu erreichen. Ja. Und die Vision ist halt, möglichst viele Menschen in der EU zu Bitcoinerinnen und Bitcoinern zu machen.
Das ist auch schön, möglichst viele Menschen in der EU zu Bitcoinern und Bitcoinerinnen zu machen, anstatt zu sagen, möglichst viele Menschen in der EU oder Bitcoiner in der EU als Kunden zu gewinnen. Das ist ja auch ein ganz anderes Statement. Merkt ihr oder beziehungsweise hat sich dieses Statement im Laufe der Zeit entwickelt oder geändert und merkt ihr da einen Unterschied zu, wir wollen Kunden gewinnen, anstatt zu sagen, okay, also anstatt Kunden zu gewinnen, wir sagen, wir wollen halt als Mission möglichst viele Europäer zu Bitcoinern machen, oder ist das etwas, was von Anfang an da war? Und wenn ja, wie muss ich mir das vorstellen in der Execution? Weil es ist ja, es geht ja diametral, also nicht komplett diametral, aber es ist ja schon ein anderes Ziel als Businesswachstum, ne?
Im Idealfall geht es Hand in Hand, ne?
Ja klar, im Idealfall, genau.
Die grundsätzliche Vision eben ist, soweit ich weiß, schon von Anfang an da. Es hat zwischendurch dann einmal einen kurzen Ausrutscher gegeben, wo das geändert worden ist. Jetzt sind wir wieder dazu zurückgekehrt, ne? Und cool. Wie gesagt, aus unserer Sicht ist das einfach, geht das eben Hand in Hand. Ne? Wie gesagt, je mehr Leute auf das Thema aufmerksam werden und sich damit beschäftigen, früher oder später wollen sie dann einmal Bitcoin kaufen. Ja.
Mhm. Das heißt, in der Phase, wo das nicht der Fall war, hat sich das auch aufs Business negativ ausgewirkt?
Ja, wir merken natürlich die Volatilität am Markt, ne? Je nachdem, wenn es extrem rauf oder runter geht, ne? Merken wir das natürlich auch bei uns im Umsatz. Wenn es stagniert, dann zumindest in den vergangenen Jahren hat man da halt auch immer ein bisschen einen Einbruch gemerkt. Ja. Momentan muss ich sagen, also in diesem Zyklus jetzt gar nicht so extrem. Bin schon gespannt, was nächstes Jahr dann mit dem nächsten kommenden Halving passiert. Ob sich das diesmal wie gewohnt auswirken wird, ja, oder ob uns Bitcoin da wieder überrascht und was anderes macht. Das werden wir sehen. Mhm. Ja.
Habt ihr dadurch eigentlich dann eher Bitcoiner als Kunden oder mehr Individuen vor allem, die sagen, ja, ich sehe das ein bisschen als Investment-Objekt oder als Gambling-Objekt und will damit ein bisschen experimentieren, ein bisschen traden. Weil ihr seid ja eigentlich keine Trading-Plattform, ne?
Ja.
Das heißt, es sind hauptsächlich Bitcoiner bei euch, die als Kunden da sind.
Teils, würde ich mal sagen, wie gesagt, es gibt schon andere Use Cases auch, ne? Wenn du als Firma quasi irgendwelche Freelancer im Ausland bezahlen willst, dann muss man jetzt mit Bitcoin per se nichts am Hut haben, ja, um die Vorteile davon zu schätzen, ne? Im Vergleich zu einer Banküberweisung, die 30% Gebühr kostet. Ne?
Klar. Seht ihr dann einen Unterschied von der Art und Weise, wie die Kunden agieren und wie viel Umsatz die bringen und wie treu die sind zwischen Bitcoinern und Nicht-Bitcoinern? Wenn man das überhaupt so analysieren kann?
Wir analysieren das jetzt in dem Sinn auch nicht, aber ich sage, wir sind sogar gerade dabei. Sagen wir so, aus eigenem Antrieb heraus wissen wir teilweise sehr wenig über unsere Kunden. Wir haben jetzt nur so ein Beispiel, wir haben auch aufgrund der Vorfälle da in den letzten Jahren mit HubSpot, die ganzen Marketing-Newsletter-Tool-Anbieter, die es da gibt. Ne? Wir haben zum Beispiel schon ewig keinen Newsletter mehr verschickt, weil wir jetzt gerade dabei sind, die Infrastruktur dazu selber in-house zu halten. Ne? Wir haben uns auch von so verschiedenen Dingen, alles was Analytics angeht, ja, sind wir gerade dabei, uns zu verabschieden, ja, da auf Matomo umzuswitchen, ja, dass wir die Daten in-house haben. Ich sage einfach, da möglichst Daten Spaß haben, quasi unterwegs zu sein, und der Rest, sage ich, es ist auch etwas, wo ich sage, was auch natürlich dem Ethos im Bitcoin-Space entspricht, ne? Und was natürlich regulatorisch erforderlich ist, jetzt sei es jetzt im Sinne von KYC, das müssen wir natürlich machen und erfüllen wir auch, ne? Aber wir müssen da jetzt nichts übererfüllen und da noch mit irgendwelchen Facebook-Tracking-Pixel irgendwelchen den Usern hinterherlaufen, und das ist
Ja, ich hätte es mal interessant gefunden zu sehen, ob das Verhalten unterschiedlich ist, dieser Personengruppen, und ob sich irgendwie das eine Verhalten oder das andere Verhalten eher positiv aufs Unternehmen oder negativ aufs Unternehmen auswirkt. Aber klar, ich meine, es macht für mich total Sinn zu sagen, so wenig Daten wie möglich über die Kunden zu sammeln und damit natürlich auch eine Art Sicherheit dem Kunden noch mehr zu geben, dass er bei euch an der richtigen Stelle ist, ja. Insourcing ist ja was viele machen, vor allem Broker. Ja. Also sehen wir auch bei Pocket, die haben ja wirklich auch fast alles in-house gebaut, inklusive die Video-Verifizierung, alles komplett in-house, keine externen Dienstleistungen. Das sehen wir, ist es ein Trend? Also ich würde sagen, es ist wirklich ein Trend bei Bitcoin-Unternehmen, bei Bitcoin-Brokern vor allem, ne?
Ein Trend ist, glaube ich, vielleicht schon ein zu großes Wort. Wäre schön, wenn es mehr machen würden. Ja, natürlich. Ja.
Okay.
Aber merkt ihr, also die klassische Logik ist ja zu sagen, du machst mehr Analytics, weil je mehr du über die Leute weißt, desto spezifischer kannst du deine Produkte auf ihre Bedürfnisse anpassen und desto mehr Conversion Rate kriegst du im Zweifel auch. Wenn ihr jetzt sagt, nein, wir wollen das nicht, dann reduzierst du natürlich damit dein Risiko, dass du irgendwie einen Honeypot hast oder dass du einen Data Breach hast oder dass du in irgendeiner anderen Weise negativ in die Presse kommst, was ja so das eine Thema ist. Du hast bei Bitcoinern vielleicht so ein spezifisches Thema, dass sie halt sagen, okay, wir wollen Privacy, wir sind sehr privacy-affin, das heißt, wir wertschätzen das, dass wir nicht getrackt werden, weißt aber auch weniger über deine Kunden, um entsprechend deine Produkte anzupassen. Das heißt, das ist ja aus Business-Entscheidung finde ich das sehr spannend. Habt ihr das, also wie habt ihr diese Entscheidung getroffen? Habt ihr einfach gesagt, wir wollen das so oder habt ihr das tatsächlich abgewogen?
Wir haben einerseits natürlich gesagt, wir wollen das so. Andererseits würde ich da widersprechen, ja, vieles von diesen Daten, die da fassen, brauche ich nicht für Produktentwicklung. Insbesondere, wenn man sowieso in der Community drinnen ist und sein eigenes Produkt nutzt, der schon länger im Space unterwegs ist. Und gewisse Dinge sind einfach, sage ich mal, eher generischer Natur. Ne? Da muss ich jetzt keine großen Umfragen machen, hin und her, das weiß ich aus meiner Erfahrung. Wir haben zum Beispiel geplant, dass wir jetzt in der App irgendwann ein Bitcoin-Quiz mit Lerninhalten integrieren, wo man vielleicht ein bisschen Satz verdienen kann. Ne? Ich sage, weiß ich, dass das funktioniert als Onboarding. Ne? Ich sag, aber ich sag, würde ich jetzt per se nicht überbewerten, weil ich sage, oft werden, oder zumindest sehe ich es bei anderen Firmen, oft werden einfach Daten gesammelt, nur um das Sammeln Willens, aber die werden dann weder verwendet noch ausgewertet. Ja. Und mittlerweile gibt es ja Datenberge, wo ich sage, ja, wenn du nicht gerade einen Data Scientist hast, kannst du das im Endeffekt eh nicht repräsentativ auswerten.
Das kommt noch dazu, ja.
Und je größer der Datenberg, desto größer die Gefahr, dass er halt einmal für irgendwas anderes missbraucht wird.
Ja, und ihr habt ja eine sehr tiefe Community-Integration. Also insofern, als dass ihr ne, wie du schon sagtest, dass ihr sehr nah dran seid, dass ihr auf Events seid, dass ihr mit den Leuten redet und so und andere Wege habt, um an die Erkenntnisse zu kommen. Eher qualitativ statt quantitativ.
Genau, ja.
Gehe ich richtig der Annahme, dass das dann auch quasi euer Hauptkanal, inklusive natürlich der eigenen Erfahrung durch die Nutzung, euer Hauptkanal ist, um Innovationen zu entwickeln, um Innovationsideen zu bekommen?
Definitiv, ja. Weil ich sage, es ist oft, oder das kenne ich auch aus meiner Erfahrung oder habe es auch bei vielen anderen Startups gesehen, da läuft man immer Gefahr, dass man, selbst wenn es jetzt irgendwas technisch Tolles, super Tolles Neues ist, dass man auf einem Markt vorbei entwickelt. Es gibt viele Startups, die zum Beispiel im stillen Kämmerchen ein Produkt entwickeln, ohne jemals mit irgendeinem potenziellen User gesprochen zu haben, dann auf den Markt gehen und sich wundern, warum es keiner verwendet. Ne? Das ist halt immer ein iterativer Prozess und je früher man da seine Kundinnen und Kunden oder die User einbindet, desto besser ist es, weil schließlich baut man das Produkt ja für da draußen. Ne? Und ich sage, da ist es halt einfach super wichtig, da gleich von Anfang an das Feedback auch einzuholen.
Ja. Ja, das ist ja auch das, was wir bei UTXO Solutions immer so fokussieren, zu gucken, wie können wir diesen ganzen doch teilweise sehr technischen Startups helfen, wirklich diesen Product-Market-Fit zu finden, den Product-Language-Fit zu finden, herauszufinden, warum kaufen Leute überhaupt dein Produkt, wie kaufen die das Produkt, was musst du machen, was sind die Schmerzpunkte, was sind die Gewinne, die sie sich erhoffen, wie bringst du, ne, wie muss dein Produkt am Ende aussehen und dein Service und alles drumherum, damit die Leute sagen, das ist geil und das im besten Fall noch, ne, die aus den Händen reißen und allen ihren Freunden weiterempfehlen. Das ist ja eine Challenge, die du nicht durch, wie du sagst, ne, im stillen Kämmerlein entwickeln, damit kriegst du das ja nicht.
Welches Problem löst man? Ne?
Ja, genau das.
So ruft die Frage bei vielen Altcoins, welchen Use Case haben die, was für ein Problem lösen die?
Ja gut, deren was ist die, das Problem, was die lösen, ist die Gründer rich machen. Ja? Also ich meine, dafür funktioniert es auch gut. In vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen. Nee, aber ich meine, das ist natürlich genau der Punkt, den Martin hier angesprochen hat. Ich glaube, die Konversation und den Austausch mit der potenziellen Zielgruppe und mit denen sich auch zu unterhalten, das strukturell auch aufzuschreiben, was ist das Feedback? Also sehr, sehr sauber die Fragen definieren, die Antworten auch alle strukturiert erfassen und dann daraus eine Strategie ableiten, ist wahrscheinlich viel, viel besser als nur stumpf auf die Daten zu schauen, ohne jemals irgendwie mit den Kunden geredet zu haben.
Ja, im besten Fall entwickelst du dein Produkt ja eh erst. Also im besten Fall verkaufst du dein Produkt erst und entwickelst es dann entsprechend dem, was die Leute gekauft haben.
Ist ein gängiger Trick, ne, so im Startup-Umfeld. Als allererstes machst du einmal eine Webseite mit einer E-Mail-Anmeldung und schaust, ob sich rein von der Kurzbeschreibung her jemand meldet.
Genau. Da machst du erstmal alles manuell im Hintergrund. Aber das bringt mich auf einen guten Punkt, Thomas. Du hast eben gesagt, du hast schon zwei Startups gegründet. Ne? Was würdest du anderen Unternehmern, vor allem den Unternehmern, die jetzt diesen Podcast hören, mit auf den Weg geben als erfahrener Gründer? Was sollte man beachten? Was waren so deine wichtigsten Learnings als Gründer?
Ich glaube, das allerwichtigste Learning für mich war, ein gutes Team schlägt alles. Egal, was du für ein Produkt baust, egal in welcher Branche du bist, ja, auch wenn du es eben das im stillen Kämmerlein gemacht hast und feststellst, das Produkt ist am Markt vorbei entwickelt, mit einem guten Team kannst du jederzeit ein Pivot machen. Das Zweite war, am Anfang nicht zu sehr jetzt auf irgendwelche Investments zu schielen, ne? Vor allem mit Venture Capital hat man dann einfach auch, ist man einfach getrieben von außen, ne? Was die Steuerung der eigenen Firma angeht, das ist nicht immer von Vorteil. Da ist es vielleicht teilweise besser, wenn man einfach ein bisschen Bootstrapping betreibt und das langsamer angeht. Ne? Und
würdest du, wenn du jetzt nochmal gründen würdest, würdest du eher bootstrappen oder würdest du eher mit dem Ziel, Venture Capital aufzunehmen, auch rangehen? Und ich meine, klar, das geht natürlich auch beides, kann das auch Hand in Hand gehen, dass du erst eine Zeit lang bootstrappst und dann Venture Capital aufnimmst, aber vielleicht auch mal, dass wir vielleicht mal kurz über die Nachteile von Venture Capital sprechen, die du auch gesammelt hast, die Erfahrung, Negativerfahrung, die du gesammelt hast.
Hängt natürlich ein bisschen ab von der Branche und wen man halt genau dabei hat. Ne? Seine Investoren sollte man sich einfach gut aussuchen, ne? Ob man mit denen kann, ob die auch hinter der Vision stehen. Ne? Wenn es jemand ist, der nur aus Profitgründen investiert, dann wird es da früher oder später einfach clashen. Zum Thema Bootstrapping oder Investment per se, generell, also ich glaube, der dritte Punkt ist, was man halt macht. Ja? Ich sage, wenn das etwas ist, wo man eben selber dafür brennt, wo man selber davon überzeugt ist, ja, dass das Produkt, der Service, was immer man da macht, ne, auch ein Problem löst und man da dahinter steht, ne, sage ich, dann ist es, glaube ich, auch möglich, einerseits das zu bootstrappen, andererseits Investoren zu finden, die eben fürs gleiche Thema brennen. Ne. Und wenn man da einfach einen guten Match hat, dann ist es per se, glaube ich, überhaupt kein Problem. Ne. Schwierig wird es, wenn das halt nicht zusammenpasst oder wenn man etwas macht, weil man halt eine Idee gehabt hat für irgendeine Marktlücke, aber das Thema vielleicht selber gar nicht interessiert und man das selber auch nur macht, weil um eben damit Geld zu verdienen. Ich sag, wenn man da nicht mit Herz und Hirn dahinter ist, dann ist früher oder später der Punkt erreicht, wo man sagt, geht nicht mehr, morgen nicht mehr, man scheitert oder verliert die Lust oder Laune, keine Ahnung. Ja, das ist dann wahrscheinlich nicht.
Weil man hat das im Crypto-Space gemacht und hat schon abgestaubt, indem man seinen Shitcoin an die Leute gebracht hat. Okay, um nochmal so ein bisschen darauf rumzuhacken. Sorry, nee, also ich glaube, das sind super Tipps für Unternehmer, die jetzt überlegen, sich ein Unternehmen zu gründen, ein neues Unternehmen zu starten und sich damit auseinanderzusetzen. Eine der, für mich auch persönlich, eine der Kernfragen. Willst du Venture Capital aufnehmen? Ja und nein. Und wir haben das ja auch mit anderen Gästen schon besprochen. Wie du sagst, es kommt wahrscheinlich darauf an, in welchem Markt du aktiv bist und was das Produkt ist und auch natürlich, welcher Kapitalbedarf hier besteht, um so ein Produkt an den Markt zu bringen. Und dann kann man natürlich auch sagen, okay, wenn du natürlich ein gewisse Produktreife erreicht hast, dann kann es natürlich auch sinnvoll sein, Venture Capital aufzunehmen, um zu skalieren, um das Wachstum voranzutreiben. Ist das zum Beispiel auch ein Thema, was ihr bei Coinfinity überlegt, Venture Capital aufzunehmen, um das Wachstum weiter zu beschleunigen?
Nein, also Venture Capital im klassischen Sinne nicht, nein.
Okay, also wenn ein Business Angel vielleicht?
Ja, sehr. Okay. Im kleineren Rahmen, ja. Und was ich noch ergänzen würde zuvor, was noch wichtiger ist, als welche Investoren man quasi annimmt oder nicht, ist einfach, wenn man gründet und man macht es nicht alleine, mit wem gründet man? Das sollte man sich gut überlegen und auch im Vorfeld schon quasi dann schriftlich definieren, sich über die Zuständigkeiten einigen, wer hat welche Anteile, gibt es einen Gesellschaftervertrag, solche Dinge. Aber wenn es am Anfang natürlich ein bisschen mehr Aufwand ist, das auch alles quasi dann festzuhalten im Nachhinein. Mhm. Weil ich sage, einer der Hauptgründe, ne, glaube ich, in den, warum Startups scheitern, ist ja unter anderem der Founder Clash. Ne? Also ja. Bei zwei Leuten geht es noch, bei drei, vier wird es schon komplizierter.
Das stimmt, ja, genau. Ja. Gibt es von deiner Seite sonst noch was du einem Unternehmer, einem Neugründer mit auf den Weg geben würdest?
Du, im Endeffekt, sich ein Thema suchen, ne, für das man brennt, sich seine Mitgründer gut aussuchen und ja, einfach probieren und sich nicht entmutigen lassen von Rückschlägen, weil also gerade aus denen lernt man am meisten.
Und insbesondere einfach mal loslegen.
Ja, absolut. Insbesondere, wenn man einmal mit einer Firma an die Wand gefahren ist, sage ich, das kann auch sehr befreiend sein. Ja. Da darf man halt dann auch nicht aufgeben, sondern muss sich aufrappeln und sagen, gut, man nimmt die Learnings da einfach mit und versucht das halt dann beim nächsten Mal besser zu machen.
Ja, das ist vorhin schon mal erwähnt. Dass du gesagt hast, ne, es war auch irgendwie schwierig und dann hast du dir mal ein Jahr Auszeit genommen. Dieses Thema, was macht man, um selber eine Work-Life-Balance zu haben, aber vor allen Dingen auch um so ein bisschen, ne, seine eigene Performance hochhalten zu können und dass es halt langfristig funktioniert. Das ist ja auch sowas, also was für viele einfach schwierig ist. Hast du gute Tipps und Tricks, um zu sagen, so bleibt ihr für den langfristigen Marathon performant, erfolgreich, kriegt eine gute Balance hin? Wo du sagst, das sind deine Lifehacks? Keine Ahnung, nein, aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Du, ich glaube, der generelle Klassiker ist einfach Bewegung, ein bisschen trainieren. Ich habe einen Husky, bin da relativ viele Kilometer unterwegs, ne? Ein bisschen Sonne, ein bisschen auf die Ernährung achten. Zwischendurch, ja, wenn es hart auf hart kommt, was ich auch gemacht habe, nicht zurückschrecken, ja, und auch einmal einen Therapeuten besuchen. Und wenn man dann nur ein paar Gesprächssitzungen macht mit denen, wenn es gar nicht anders geht, Dinge einfach nicht in sich einfressen und einfach da frühzeitig agieren und sich Hilfe suchen. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil da ist teilweise die Hemmschwelle etwas hoch.
Mhm. Sonst. Wobei mit den ganzen Coaching-Angeboten über Apps, die es mittlerweile gibt, ist die Hürde hier eigentlich relativ gering und man kann sehr schnell einfach einen Gesprächspartner finden, um schwierige Themen auch mal durchzusprechen. Vor allem als Gründer ist es, glaube ich, sehr hilfreich. Ich habe das persönlich mal als Mitarbeiter von einem Großkonzern in Anspruch genommen, muss sagen, das war wirklich sehr faszinierend, auch wenn ich mich vorher dagegen so gesträubt habe, ich brauche jetzt hier keinen Coach oder keinen Beistand für meine Probleme, aber es war trotzdem tatsächlich eine sehr erfrischende Erfahrung. Mhm.
Abseits dessen, was ich zur Frage von vorher noch hinzufügen würde, ist ja, also gerade wenn man frisch gründet, ja, oder auch wenn es wiederholt mal ist, ne, was ich sehr empfehlen kann, ist da einfach sich einen Mentor oder eine Mentorin zu suchen aus dem Bereich, die selber schon gegründet hat und da einfach Erfahrung mitbringt. Ne. Das, sage ich mal, lässt sich immer finden. Da kann man einfach auf die Leute zugehen. Ich sage oft, gerade Leute gerade im Bitcoin-Space, ne, sind da immer sehr gerne bereit, ne, und sich da einfach die im Gespräch einmal umzuhören, jemanden, vielleicht findet man jemanden, den man einfach zwischendurch mal anhauen kann. Das ist einfach, jetzt hätte ich fast gesagt, Gold wert, das ist Satz wert.
Das ist auch über die Zeit, also in der Regel, also wenn man es, glaube ich, gut macht, dann hat man mit der Zeit auch mehrere Mentoren, ne, für die verschiedenen Phasen und so. Also zum Beispiel Peter, der jetzt auch Mitgründer von UTXO ist, war die erste Person, mit der ich auf einem Meetup gesprochen habe und dann lange Zeit mein Business-Mentor und habe super viel gelernt und das hat das massiv beschleunigt, weil gerade wenn man so aus dem Corporate-Umfeld kommt und dann feststellt, dass sehr viele Dinge doch sehr anders sind, man kauft am Ende Zeit und da man die Zeit im Zweifel, wenn man selber was gründet, ja, selber absolut, finanziert, ja, ist das ja mehr als nur Satz wert. Also mehr als nur ein paar. Von daher. Spannend.
Thomas, wir gehen immer zum Schluss noch ein bisschen, werden wir so ein bisschen nerdig, ja? Und wir haben uns ja auch schon ein paar Mal darüber unterhalten, wie ihr das macht, aber vielleicht können wir hier noch mal ein bisschen tiefer reingehen. So, wie setzt ihr jetzt konkret Lightning um? Habt ihr Lightning-Adressen? Macht ihr das Self-Custody? Bietet ihr eine Custodial-Lösung für Lightning an? Was ist da jetzt so aktuell euer Plan? Und da kannst du jetzt ruhig auch ein bisschen technischer werden, weil wir machen immer so das Nerd-Thema extra immer zum Schluss.
Im ersten Schritt wird es jetzt einfach rein einmal um die Auszahlung gehen, und zwar auf Basis von Lightning-Adressen, wo im Endeffekt nichts anderes als eine LNUL-Pay dahinter steckt. Mhm. Das war einfach aus der Abwägung heraus und gesagt haben, dass wir damit einfach die meisten Leute erreichen. Wie gesagt, es ist uns natürlich bewusst, dass viele dafür auf eine Custodial-Lösung setzen, weil das halt sehr verbreitet ist. Auf der anderen Seite kann ich mir eine Lightning-Adresse aber auch für meine eigene Node einrichten, ja, sei es jetzt mit Albi oder kann man selber hosten mit der eigenen Domain. Ja, wie gesagt, da. Danach werden wir dann quasi in der Ausbaustufe den Sparplan angehen, ne? Und einfach mit den Erfahrungen, die wir da jetzt sammeln, ja, quasi dann das weitere Vorgehen entscheiden. Also da ist aktuell noch gar nichts in Stein gemeißelt, ne? Ob wir dann auch, ja, wie der weitere Ausbau dann sein wird, das wird sich jetzt dann aus den ersten Tests heraus ergeben, ne? Beziehungsweise den Erfahrungen. Wir werden jetzt mit Ende Juni da jetzt einmal mit einem Beta-Test starten. Ne? Das ist derzeit noch ein Closed Beta. Da haben sich jetzt schon fast 300 Leute angemeldet. Da wird es unter den Teilnehmern wird's einen Feedback-Fragebogen geben. Ne? Es wird eine Verlosung geben mit ein paar Gimmicks und so. Und dann werden wir das hoffentlich einmal im Anschluss dann gleich mal für alle Kundinnen und Kunden freischalten. Mhm. Und dann haben wir natürlich einerseits eh schon einen ziemlich vollen Backlog, weil noch ein paar andere regulatorische Änderungen auf uns warten. Und ja, da müssen wir schauen, wie wir da dann im Anschluss weitermachen.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Auszahlung per Lightning bei euch haben möchte, dann kann ich wahrscheinlich Phoenix und Breeze kann ich aktuell nicht verwenden. Also ich muss irgendwie sowas wie Wallet of Satoshi, Blink Wallet und Co. verwenden, wo ich eine Lightning-Adresse habe.
Genau, ja. Oder halt Server eine einrichten.
Okay. Und plant ihr selbst dann auch irgendwie so einen Dienst mit Lightning-Adresse anzubieten in irgendeiner Art und Weise? Dass man das irgendwie, keine Ahnung, Daniel Wing at Coinfinity, um dann halt das mit meinem Node zu pairen oder vielleicht auch mit einer Custody-Lösung zu haben?
Die Idee steht prinzipiell im Raum. Da sind aber noch, einige Recherchen notwendig, ne, wie man das am besten angeht. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir jetzt auch geplant haben, also jetzt quasi nachdem wir jetzt Lightning angehen, werden wir jetzt im ersten Schritt einmal Non-Custodial Bitcoin Wallet in unsere App integrieren. Aber gesagt, weil das auch natürlich für Leute, die
Einsteiger.
Für Einsteiger ja, natürlich sehr praktisch ist. Ne? Und das ist natürlich auch nicht von heute auf morgen gemacht.
Non-Custodial, aber dann trotzdem als eine Hot Wallet logischerweise.
Genau.
Aber man kann sich ja dann nie wirklich, also als in meiner Wahrnehmung sind Hot Wallets nie Non-Custodial, weil du dir nie sicher sein kannst, dass die Keys wirklich, ne, nur bei dir sind.
Wenn es Open Source ist. Weil es natürlich dann auch zu einer interessanten.
Nur in der Theorie, weil du weißt ja nicht, ob der Code.
Ja, in der Praxis auch, wenn du selbst den Code natürlich dann, also wenn du selbst den Code deployst und dann die App selbst installierst und dann noch, oder den Hash überprüfst.
Genau, ne? Aber wenn du das ist in der Theorie, bin ich da bei dir, aber in der Praxis, du deployst ja nicht deine Apps selber auf dem Handy in der Regel, also bis auf so, ne, die Cypherpunk Minority. und du weißt ja im Zweifel auch nicht, ob serverseitig der Code ausgeführt wird, bei dem du denkst, dass er ausgeführt wird. Also dieses Thema Hot Wallet, Open Source ist non-custodial, würde ich so nicht mitgehen.
Theoretisch bei einer Hardware-Wallet auch, wenn die Closed Source ist. Weißt du auch nicht, was da passiert.
Genau, bei einer Hardware-Wallet Closed Source auch.
Solange man nicht selbst würfelt.
Solange man nicht selbst würfelt, ne?
Wie schaut denn das aus mit der Travel Rule bei euch? Ich meine, bei On-Chain-Transaktionen ist ja noch relativ simpel zu sagen, okay, ich bestätige, dass ich der Eigentümer dieser Adresse bin. Bei Lightning wird es ein bisschen komplizierter, oder?
Allerdings, ja.
Habt ihr da schon Ideen, wie ihr das lösen wollt?
Ja.
Okay, gut. Das ist, glaube ich, ein Thema, was die ganze Branche betrifft und wo viele schlaue Köpfe jetzt benötigt werden, wie man das am sinnvollsten lösen kann. Natürlich auf eine Art und Weise, dass die Nutzerdaten möglichst gut geschützt bleiben.
Da wird natürlich auch ein Thema werden, die Regulatoren, die jetzt sich jetzt schon mit Bitcoin beschäftigt haben. Lightning ist noch einmal ein Level drauf. Ne? Da gibt es auch rechtlich noch nichts. Da war das auch noch kein Thema. Aber ich sage, das kann man eigentlich jetzt nur auf sich zukommen lassen. Ja, ich sag.
Kannst du gar nicht anders machen momentan. Ja, stimmt. Aber ihr habt es im Blick und das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil es wird natürlich ein großes Thema werden, wie man das Travel Rule, also wie man die Travel Rule Anforderungen auch auf Lightning umsetzen kann.
Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für all die Informationen. Irgendwas, was wir dich hätten fragen sollen, was wir dich noch nicht gefragt haben, irgendwas, was du noch teilen möchtest?
Du, eigentlich nur, wir sehen uns 13. bis 16. Juli auf der Bitcoin-Zitadelle in Stadeck.
Das tun wir, ja. Ja, natürlich.
Ja, sehr cool.
Sehr schön. Ja, sehr cool. Dann vielen Dank dir und An alle da draußen.
Ich sag danke.
Wir hören uns nächsten Dienstag.
Bis dann.
Alles klar.
Bis dann. Ciao.